Hallo und herzlich willkommen bei der Innovationskiste Expedition Querbeek. Ich bin Lydia und gemeinsam mit Moritz wandern wir virtuell in 10 Folgen durch die Gespräche, die wir während unserer Expedition von Freiburg nach Konstanz geführt haben. Hintergründe und Fotos dazu seht ihr übrigens auf Instagram auf unserem Kanal Die Innovationskiste.
In unserer letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, an seinem eigenen Traum festzuhalten und nicht auf die Träume anderer zu setzen. Und das soll auch heute unser Thema sein. Es geht nämlich um die Selbstverwirklichung in der Gründung.
Dazu spricht Ina heute mit Betty Barbecue. Sie ist gleichzeitig Kunstfigur und Jubiläumsbotschafterin der Stadt Freiburg für Diversität und sie ist Stadtführerin in Freiburg. Mit ihr sprechen wir darüber, wie sich Kreativität und Professionalität vereinen lässt. Unsere zweite Gesprächspartnerin heute ist Rea Scheck. Sie ist Mitgründerin von New Work City, ist Design Thinking Expertin und sie erzählt uns von ihren Erfahrungen als Frau in einem Großkonzern.
Den Anfang macht Betty Barbecue gemeinsam mit ihrem Assistenten Sebastian Häusel.
Heute treffe ich mich, beziehungsweise wir sitzen bereits zusammen, Betty Barbecue und ihr Assistent Sebastian Häusel. Hallo zusammen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Betty, du bist echt eine wahre Erscheinung. Und heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, Kreativität. Woher nimmst du deine Kreativität und wie kam es zu der Kunstfigur Betty Barbecue und wie organisierst du dich genau? Deshalb hat sich Sebastian spontan mit eingeklinkt, um diese Fragen beantworten zu können, denn es ist natürlich auch interessant zu hören, nicht nur wie die Kunstfigur vor der Kamera sich organisiert und auftritt, sondern auch dahinter. Aber fangen wir doch erstmal an. Woher nimmst du die Ideen für deine Kostüme und deine Auftritte? Du bist Drag Queen, du bist Jubiläumsbotschafterin für Diversität der Stadt Freiburg, Kunstfigur, Entertainerin, Moderatorin, Sängerin, Autorin und Stadtführungsleiterin.
Stadtführerin,
danke für die Hilfe. Super.
Ja, woher nehme ich die Kreativität, woher nehme ich die Energie? Das ist immer witzig, ich werde in Interviews dann solche Dinge gefragt und da muss ich immer überlegen, ja, woher denn überhaupt? Ja. Weil ich mache meistens einfach. Also klar bin ich durch die Schwarzwald-Thematik und so, wie sich die Kunstfigur entwickelt hat, auch ziemlich festgelegt. Aber auch im Rahmen dessen lebe ich mich eigentlich ziemlich aus und ich mache einfach. Also wenn mir irgendwas Schönes gefällt oder ich einen tollen Stoff sehe oder ich irgendeinen Dirndl sehe, dann wird das halt gekauft oder bestellt und nicht groß drüber nachgedacht. Also so bewusst kreativ würde ich mich jetzt noch nicht mal beschreiben. Ja. Ich bin eher vielleicht intuitiv.
Intuitiv, das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Du hast auch eine sehr schöne Schürze an deinem Dirndl, sieht so gut aus. Die ist sogar selber gestickt und du hast deine eigene Mundschutzkollektion.
Ja, also genau. Als die Krise kam, war klar, wir müssen irgendwas machen. Auftritte waren nicht mehr, auf die Straße war nicht mehr. Wir hatten schon lange das Projekt mit einem Online-Shop, was aufwendiger ist, wie man denkt. Also es muss ja auch alles rechtlich stimmen und die Produkte müssen ordentlich sein. Das war immer auf der Agenda, das haben wir immer rausgeschoben, aber durch die Corona-Krise war dann tatsächlich Kapazität da, das umzusetzen. Und dann mussten natürlich Produkte her. Und ja. Was ist in der Corona-Krise naheliegender wie eine eigene Mundschutzkollektion?
Das stimmt. Und sogar mit dem Bollenhut drauf. Also sehr, sehr stimmig in dem Ganzen. Du trägst traditionelle Trachtenkleidung und lebst dich mit deiner Kunstfigur kreativ aus. Wie lassen sich Tradition und kreatives Denken miteinander vereinbaren?
Die Frage hört sich so an, als ob das prinzipiell ein Problem wäre.
Nein.
Und ich glaube nämlich, dass es prinzipiell eben kein Problem ist. Ja. Und dass es viel zu oft dem allen im Wege steht, dass man es eben denkt, es wäre ein Problem und es deswegen nicht macht. Also ich denke gerade so, die Schwarzwald-Thematik, die hat die letzten 10 Jahre so unfassbar viel Innovation hervorgebracht. Und nicht nur Innovation hervorgebracht, sondern damit auch tatsächlich eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben. Ob das Stefan Stumbel mit seinen Kuckucksuhren war, der dann sogar in Shanghai auf der Weltausstellung war. Ob der Sebastian Werle, der mit seinen tätowierten Bollenhutmädchen, der schon wieder Skandale losgetreten hat, aber mittlerweile auch in New York hängt. Ja. Oder ob das eine Betty Barbecue ist. Also wir haben ja alle Traditionen aufgegriffen, die es immer schon gab oder schon lange gab. Und sie neu interpretiert und auch ein Stück weit wieder neu aufgelegt und sie dadurch moderner gemacht, dem Ganzen vielleicht auch einen moderneren, weltoffenen Anstrich gegeben. Beziehungsweise Anstrich gegeben ist vielleicht das falsche Wort, sondern einfach einen offeneren Geist gegeben.
Ja.
Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und deswegen geht es ganz gut, traditionelle Dinge mit Moderne und vor allem auch mit Weltoffenheit zu verbinden.
Du sagst es, genau davon lebt ja Innovation, dass man bestehende Konstrukte aufbricht und vielleicht einfach nochmal neu erfindet. Aber es muss überhaupt nicht das Rad neu erfunden werden, sondern mit den Komponenten arbeiten, die da sind, um nochmal daraus was Neues zu schaffen.
Natürlich, oder auch einfach zu überlegen, wie kann ich eine Sache, die vielleicht sehr verschlossen ist, die nur in einem kleinen Kreis zugänglich ist, wie kann ich die Leuten begreifbar machen? Wie kann ich selbst Vorurteile abbauen und einfach sagen, ja, jeder kann mitmachen. So und so ist es, so sieht es aus. Schaut, macht doch mit, macht euer eigenes Ding draus. Und das kann man machen, das kann man aufbrechen. Und das habe ich ja auch sehr von Anfang an immer wieder mit dem Heimatbegriff versucht, der ja auch sehr rechts immer wieder belegt ist und das sehe ich halt einfach nicht ein. Ja. Da habe ich mir ja mein Lebensmotto gewählt, Heimat ist nicht nur schwarz-weiß und das ist es eben. Es ist nicht nur schwarz-weiß wie auf alten Postkarten, sondern Heimat ist einfach auch jung, ist innovativ, ist kreativ und alles andere wie unbedingt altmodisch.
Absolut. Reden wir nochmal über das Thema Vorurteile, wenn ich das ansprechen darf. Du kommst ja aus einem Dorf in der Nähe von Freiburg, wurdest dort aber nicht ausreichend wertgeschätzt. Wie wichtig ist das Umfeld, um wachsen zu können und ja auch das Ideen reifen?
Also ich glaube, dass das Umfeld unfassbar wichtig ist, weil Innovationen und Ideen schlummern ja auch ganz oft. Man hat ja auch oft Selbstzweifel. Ja, oder ist es jetzt gut? Ist es jetzt die berühmte Schnapsidee, mit denen manche schon Milliarden gemacht haben?
Richtig.
Aber da ist es ganz gut, wenn man da einen Freund hat oder eine Freundin oder einen Mentor, den man auch mal einfach fragen kann und sagen kann, du, ich habe mir das überlegt. Lässt sich das überhaupt umsetzen, wie ich das mir denke? Ja, oder einfach auch Leute, die einen mal motivieren, wenn es mal Rückschläge gibt. Die gibt es ja natürlich auch, wenn man da eine Schulter hat, wo man sich ausheulen kann. Dann motiviert es auch wieder und gibt auch wieder Stärke. Und deswegen halte ich ein Umfeld für sehr, sehr, sehr wichtig. Weil Leute, die an einen glauben, sind in dem Moment, wo man vielleicht nicht mehr an sich glaubt, ganz arg wichtig.
Ja, das heißt, der richtige Nährboden und das richtige Umfeld, die richtigen Menschen, die müssen einfach da sein, um ja vielleicht auch Hürden zu überwinden. Dein Umfeld sitzt direkt neben mir, Sebastian. Ihr arbeitet zusammen, du bist eine Kunstfigur. Wie kann man denn daraus jetzt tatsächlich auch wirtschaftlich denken?
Ja, also letztendlich ist eine Drag Queen natürlich erstmal eine Berufung, muss man sagen. Also das, was wir tun, ist vielleicht ähnlich wie auch bei Gründerschiff. Wir machen das, weil wir etwas fördern wollen und weil wir etwas unterstützen wollen. Aber dazu brauchen wir gewisse Ressourcen. Und um die Botschaft von Betty, und die kann man ja, wie Betty schon gesagt hat, einfach runterbrechen auf Heimat ist nicht nur schwarz-weiß, also diesen Heimatbegriff und diese Verbundenheit zur eigenen Region im breiteren Publikum öffnen, das kann man natürlich nur dauerhaft dann machen, wenn wir entweder reich geerbt haben oder wenn man einfach aus der eigenen Arbeit diese finanziellen Ressourcen hat, auch die Botschaft so in die Welt hinauszutragen, dass sie auch gehört wird. Und dazu brauchen wir die Ressourcen. Und Betty hat sehr früh bemerkt, dass Stadtführungen mit Betty einfach der Renner sind in Freiburg. Und
das kann ich mir vorstellen.
Betty ist vor allem sehr, sehr gerne macht und darum geht es ja.
Ja, vor allem.
Also das, was man tut, gerne zu machen, dazu noch Leute zu finden, die das dann auch gerne kaufen, die dann gerne dieses Erlebnis mit Betty haben. Das ist natürlich für uns das Ziel, um dadurch auch weiter zu wirken. Denn wer Betty kennt, der weiß, sie ist auch wahnsinnig viel auf Events, die keinen Cent einbringen. Ja, also wir sind auf sehr vielen CSDs, wir unterstützen sehr viele Organisationen ehrenamtlich und dafür ist es eben einfach notwendig, die Ressourcen zu haben und vor allem die Ressourcen damit zu schaffen, mit etwas, das man gerne macht. Und das sind, wie gesagt, eben die Stadtführungen etc., die es uns dann möglich machen, auch die Botschaft, die ja hinter dieser Kunstfigur steht, auch weiter in die Welt hinauszutragen.
Ja. Betty, wie wählst du denn dein Umfeld aus? Also ich meine, ihr harmoniert ja einwandfrei. Man merkt einfach, ihr mögt euch. Und das ist bestimmt auch ein wichtiger Punkt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Vertrauen spielt eine Rolle. Wie wählst du dein Umfeld aus?
Also man sagt ja immer, man sollte Freunde nicht einstellen. Das ist ein sehr guter Ratschlag, wenn man eins nicht beherzigt. Weil eigentlich kriegt man ja diesen Ratschlag, weil man einen Freund, wo man weiß, er kann es eigentlich gar nicht, einstellt, weil er gerade in einer Notsituation ist oder sowas. Und dann holt man sich natürlich die Pest in den Betrieb. Ja? Er macht seine Arbeit nicht gut, ja? Die Freundschaft zerrüttet darunter. Also deswegen unter gewissen Voraussetzungen mag das ein guter Rat sein. Aber wenn man mit jemandem befreundet ist und einfach auch überzeugt davon ist, dass er das, was er kann, gut macht, dann ist es das Beste, ihn in die Firma zu holen, weil dann kann man nämlich auf einer freundschaftlichen Ebene professionell zusammenarbeiten. Und das ist wunderbar. Und so ist es bei Sebastian damals gewesen. Ich hatte vor Sebastian jemand anderes, der hat aber nicht so allumfassendes gemacht, wie Sebastian das gemacht hat, weil es damals noch gar nicht nötig war, ja. Sondern ich hatte einfach jemand, der so ein bisschen die Stadtführung verwaltet hat, der die Termine online gestellt hat und diese Dinge. Und Sebastian wollte sich damals ein klein bisschen neu orientieren. Und ich hatte ein Projekt zum Umsetzen, damals die Kneipentour, und dann hatte ich ihn einfach gefragt, du hast ja gerade Ressourcen, hast du nicht Bock, mich in dem einen Projekt zu unterstützen?
Ja.
Das hat er sehr gut gemacht. Wir haben die Kneipentouren in Freiburg installiert und es hatte ihm lustiger, wenn man glaubt, es kam auch Spaß gemacht.
Ja.
Und wo dann einfach klar war, dass quasi sein Vorgänger zu mir sagte, er möchte sich beruflich anders orientieren. Also er unterstützt mich noch, solange es nötig ist. Aber eigentlich soll ich mir jemand anders suchen, habe ich dann einfach den Sebastian gefragt.
Super.
Und das habe ich gemacht und dann hat er ja gesagt.
Sehr schön. Das heißt, ein starkes Team, das gut funktioniert, das ist einfach auch sehr wichtig.
Das ist absolut wichtig und ich glaube, was man da nochmal herausarbeiten muss, ist einfach, man muss dahinter stehen, was man macht und man muss Spaß daran haben. Egal, was man tut, also man muss jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ und bunt sein, wie Betty Barbecue es ist. Aber es muss klar sein, man muss Spaß daran haben. Und wir sehen den Sinn in dem, was wir tun, jeden Tag. Wir sehen den jeden Tag, jede Stunde, alleine wenn wir in die Social Media schauen. Wir wollen ja gegen ganz viele Dinge ankämpfen, gegen Dinge einseitig sehen, nicht vielfältig sehen, nicht bunt sehen. Wir wollen gegen Hass auch ankämpfen. Und das sehen wir eigentlich stündlich, wenn wir in unsere Social Media Feeds gehen. Also wir wissen, es gibt viel zu tun und wir wissen beide, das, was wir tun, kann etwas bewirken. Und solange wir beide das wissen und solange wir beide da auch ideell dahinter stehen, machen wir das super gerne. Und eins ist natürlich klar, wir könnten vielleicht in anderer Situation jetzt schon im Pool auf Hawaii sitzen, aber das machen wir nicht, weil für uns ist es relativ wichtig, hier zu sein und für das einzutreten, was wir gerne machen. Und wenn man damit dann eben auch noch Hauptsache irgendwie durchs Leben kommen kann, seine Miete bezahlt oder wie Betty immer nachgesagt wird, die Villa in der Winterer Straße, das ist die Edelstraße in Freiburg, dann ist das gut. Aber nein, also wir machen es einfach unglaublich gerne. Wir wissen beide, wie wichtig die Arbeit ist und das schweißt dann einfach auch zusammen.
Ja, das heißt, das ist euer Big Picture, die Vision.
Also ja, natürlich, aber Sebastian ist da natürlich dann auch reingewachsen. Also wir kennen uns schon Jahre, der fand natürlich auch immer toll, was Betty macht, kam dann über das Projekt rein. Ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, Sebastian war am Anfang gar nicht bewusst, was da alles noch auf uns zukommt, ja. Oder auch, wie umfassend das ist. Also Sebastian hat jetzt in diesen Jahren auch echt unglaublich viel dazugelernt. Also da wurden manche Bücher gewälzt, da hat man sich manche Thematik reingearbeitet, nur meine Single rauskam, allein das Thema Urheberrecht, Musikverlag, dann mein eigenes Comicbuch, das jetzt rauskam, da gab es ja auch wieder, da muss man ja da Belegexemplare an die Büchereien schicken und alles Dinge, das weiß man ja alles nicht. Und da hat Sebastian die letzten Jahre auch sehr, sehr, sehr dazugelernt und ich glaube, deswegen ist ihm auch nie wirklich langweilig.
Klasse. Ich sehe schon, ihr setzt einfach alles um, worauf ihr Lust habt.
Ja, wir setzen um, worauf wir Lust haben, beziehungsweise ich habe ganz viele verrückte Ideen und Sebastian guckt, ob wir das wirtschaftlich umsetzen können.
Das sind die zwei Punkte, das ist es eben. Kreativität geht nicht ohne jemand, der es dann tatsächlich auch strukturell umsetzen kann und umgekehrt genauso.
Und ich glaube, ganz ehrlich, sehr das schön. Ist wirklich, die wenigsten können das
ja,
einfach.
Ja,
ich glaube,
genau
ein sehr innovativen, kreativer Geist,
ja.
Der ist halt einfach kein Buchhalter.
Ja.
Das erklärt sich ja schon von selbst, dass der im Büro am Schreibtisch eingehen würde.
Ja.
Und deswegen ist gut, wenn man da Leute an der Seite hat. Und ich glaube, auch so zum Gründen oder so spricht ja auch gar nichts dagegen, das nicht alleine zu tun.
Richtig.
Also ich glaube, so im Kollektiv, wo jeder sich so einbringt, das ist, glaube ich, das Beste, was man tatsächlich machen kann, weil der abgedroschene Spruch, gemeinsam ist man stark und man gleicht seine Defizite aus. Und ich glaube, das ist einfach nur vernünftig.
Außerdem hat ja der Tag auch nur 24 Stunden. Ich meine, um das alles umsetzen zu können, was du machst, brauchst du einfach ein starkes Team. Und Arbeitsteilung ist da einfach sicherlich auch richtig wichtig.
Natürlich, also definitiv so. Undiskutierbar.
Gibt es denn ein Thema, das du in Zukunft vorantreiben möchtest?
Ich möchte einfach, was ich jetzt schon tue, möchte ich machen, bis ich tot umfalle. Und damit möchte ich möglichst viele Leute einfach weiter erreichen. Ich muss mich da gar nicht neu erfinden und habe auch gar nicht vor, mich neu zu erfinden, sondern ich möchte weiter die Möglichkeit haben, das zu tun, was ich mache. Ich stehe hinter der Kunstfigur, ich stehe auch hinter der Marke, der Firma Betty Barbecue. Und das tatsächlich zu machen, bis ich mal nach 3 Weinschorle tot auf der Tanzfläche umfalle, wäre ein großer Traum. Also da wird mir sehr viel geschenkt werden die nächsten Jahre, wenn das so weitergeht. Und das möchte ich auch tun und werde auch alles dafür tun.
Sehr schön. Gab es denn einen bestimmten Moment, der ausschlaggebend war, bei dem du gesagt hast, jetzt muss ich etwas verändern?
Nein, nicht unbedingt. Also wenn man jetzt mal auf die Geschichte von Betty Barbecue schaut, nächstes Jahr habe ich ja quasi großes Jubiläum, da werde ich ja quasi 10 Jahre alt. Ich habe das vor deutlich längerer Zeit wie vor 10 Jahren an Fasnacht immer gemacht, einfach so aus dem Spaß raus. Da gibt es den legendären Ball verquer, da bin ich immer am Fasnachtssamstag in Frauenrollen geschlüpft. Habe das sehr gerne gemacht. Wir haben einen Kostümwettbewerb viele Jahre in Folge gewonnen und es war einfach eine schöne Sache. Irgendwann hat es sich entwickelt, dass Betty rausging aus dieser ganzen Fasnet, also dass mich auch mal unterm Jahr auf einer Party gab und so weiter. Damals aber noch ganz weit weg von der Schwarzwald- und Heimatthematik. Mhm. Und dann wurde ich irgendwann aufs Ganter Oktoberfest eingeladen von der Brauerei Gann. Das war damals das erste und da dachte ich, da gehst du nicht bayerisch hin. Und dann bin ich da tatsächlich mit Bollenhut und so weiter hingegangen und dann hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Es war nur das ganz große Problem. Ich war damals am Anfang, heute sage ich Karriere, das war mir damals nicht bewusst, und wollte mich noch so wahnsinnig ausprobieren. Ich wollte noch Haarfarben wechseln und wollte Glitzer und Gold und Abendkleider und wollte mich da echt noch ausleben. Nur das wollte niemand mehr haben. Die wollten dann tatsächlich alle nur noch die Schwarzwald-Drag Queen haben. Und wenn ich dann angefragt wurde und gebucht wurde, dann hieß es aber, du kommst schon im Dirndl. Ja, und da habe ich am Anfang echt auch zu kämpfen gehabt. Also das war auch so für mich persönlich, wo ich dachte, ja, aber das ist eigentlich nicht das, was ich so gerade will. Habe mich dann aber das so ein bisschen arrangiert und habe mich tatsächlich dann in diesem Jahr, das zeitweise echt auch nicht einfach für mich war, sehr verliebt in Betty Barbecue. Und mir wurde in dem Jahr dann einfach auch bewusst, was man damit erreicht und auch wie skandalös es für manche ist, dass der schwule Mann in Strumpfhosen jetzt einen Bollenhut trägt. Und ja, ich sag manchmal, das ist so wie so eine gute Ehe. Am Anfang ist vielleicht ein bisschen holprig, aber so nach dem verflixten 7. Jahr liebt man das und möchte nichts mehr anders haben. Und bei mir war das nur 1 Jahr. Und dadurch, dass es dann eben so angefangen hat und auch so ankam und ich dann tatsächlich gelernt habe, hinter Betty zu stehen und Betty so zu lieben und ihr noch weiter den Heimatanstrich zu geben, hatte ich so unfassbar viel Spaß dran. Dann kamen die Stadtführungen dazu, die auch nur durch einen Zufall entstanden sind. Ich habe im Interview gesagt, ich könnte mir vorstellen, Stadtführungen zu machen, woraufhin so viele Leute angefragt haben, dass ich nach 14 Tagen die erste Führung hatte. Das war dann noch im 1. Jahr. Da hatte ich dann ein paar Gruppen, die halt einfach eine E-Mail geschrieben haben. Nach dem Jahr war klar, ich muss es professionalisieren, dann gab es feste Termine, gab es einen Ticketverkauf, das wurde dann so viel, dass ich da allein dem nicht mehr Herr wurde. Dann habe ich eben jemanden gesucht, der mir da ein bisschen unter die Arme greift, das wurde ja dann auch immer größer, dann kam Sebastian dazu und Sebastian hat die letzten knapp 3 Jahre mit mir zusammen halt tatsächlich die Marke Betty Barbecue und auch die Firma so aufgebaut, dass wir in so viele Richtungen jetzt einfach auch wirklich solide dastehen, ob das in meiner Karriere als Partyschlagersängerin ist, ob das als Verlegerin von einem eigenen Comic mit einer Künstlerin zusammen ist, ob das meine ganzen Auftritte sind, ob das die Stadtführung sind oder ob das auch Termine wie unsere heute hier sind, dass es einfach einen Rahmen hat und vor allem professionell organisiert ist. Dieses Professionelle, das ist mir immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist einfach nicht nur ein Hobby, sondern es ist ein Beruf, wenn auch ein berufener Beruf, eine Berufung, aber die Professionalität ist einfach unfassbar wichtig, weil Betty, komm mal eben ein bisschen vorbei, ist halt einfach nicht. Ich brauche einen Text. Ja, und das funktioniert einfach nicht mit ein bisschen.
Was sind denn so die verrücktesten Aufgaben, die du für Betty übernehmen musst?
Man muss ja wirklich sagen, ich mache ja für Betty wirklich alles. Also das sind Kleinigkeiten, die wir dann zu organisieren haben. Das sind aber auch die großen Dinge, die man vielleicht nicht gerne macht, wenn wir uns dann zusammensetzen. Wir machen die Finanzplanung, wir kalkulieren durch. Wir entscheiden auch, mit wem können wir zusammenarbeiten und mit wem nicht, ja. Es gibt da so unglaublich viele Dinge. Aber es gibt, glaube ich, nichts, was jetzt besonders verrückt wäre, weil ich glaube, alles, was wir tun und machen, ist sehr verrückt, weil es einfach sehr, sehr selten vorkommt, dass eine Drag Queen, außer jetzt vielleicht Olivia Jones, auf dieser Professionalität und eben auch in dieser Vehemenz ständig da ist, ja. Also es ist eher selten, dass eine Drag Queen so ein kleines oder mittelkleines Unternehmen hinter sich stehen hat. Und deswegen haben wir eigentlich all das zu tun, was jeder Gründer zu tun hat, wenn er ein Unternehmen aufbaut. Man muss sich um die ganz kleinen Dinge kümmern und auch klein denken. Man muss aber auch groß denken, man muss Visionen haben, man muss wissen, wohin man will. Deswegen kann ich dir da gar nicht so eine verrückte Sache nennen. Aber in der Tat, also es ist schon verrückt, dann diese Unterschiedlichkeiten. Am einen Tag bestelle ich noch Schuhe. Im nächsten Moment reden wir dann mit Kooperationspartner oder mit der Bank oder was weiß ich über neue Pläne, die wir haben. Oder sitzen dann über einem Businessplan oder einem Finanzplan. Also es ist so unterschiedlich, aber das macht es ja auch spannend. Ja, und dazwischen kriegen wir dann vielleicht einen Anruf aus der baden-württembergischen Staatskanzlei, die uns dann fragt, ob wir was dagegen hätten, Frau Merkel in Berlin zu treffen. Das sind so Dinge, die sind unglaublich spannend und machen das auch so abwechslungsreich.
Ich denke halt tatsächlich, die verrückten Dinge, die man jetzt so erzählen könnte, sind die, die schon in der ersten E-Mail klar werden, dass es keinen Wert hat. Also ja. Man muss natürlich sagen, es wenden sich, wenn man eine Person öffentlichen Lebens ist, dann auch noch eine Drag Queen, da wenden sich auch viele Spinner hin. Ja,
ja, also dass wir einfach filtern. Wir haben bemerkt, es geht nicht, dass sich jeder direkt bei Betty melden kann. Ja. So etwas geht nicht. Wir müssen filtern, wir müssen schauen, wer meldet sich, was steht dahinter. Es gibt wahnsinnig viele kreative Menschen, die wir auch gerne unterstützen, aber es gibt auch sehr viele kreative Menschen, die überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich wollen.
Ja, ja.
Sondern die melden sich einfach nur und sagen,
können wir Fotos machen?
Ja, zum Beispiel, aber wir müssen einfach ein bisschen sortieren nach Professionalität und wer mit uns zusammenarbeitet. Nicht, weil wir immer professionell waren, wir sind auch reingewachsen. Aber man kann, glaube ich, in so ganz vielen ersten Kontakten recht schnell verstehen, steht da ein rational denkender Mensch dahinter? Ja, oder ist es letztendlich einfach nur, ja, ich möchte gerne mal was mit einer Drag Queen machen?
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Hast du denn selbst ein Vorbild?
Nein. Ich sage, also klassische Vorbilder und auch Fantum blockieren wahnsinnig.
Mhm.
Also es gibt einige Drag Queens weltweit oder auch in Deutschland, die ich bewundere. Und das sind aber für mich geschätzte Kolleginnen, denen ich auf Augenhöhe begegne.
Ja.
Die können inspirieren, die können Mut machen, die können einem gute Ratschläge geben. Aber immer auf Augenhöhe. Und das ist das Wichtige. Weil sobald man zu jemand aufschaut und auch den Kontakt auf dieser Ebene führt, wird man sich immer selbst zu klein machen und wird einfach sich auch immer selbst blockieren.
Das stimmt.
Deswegen habe ich viele, viele Künstler, nicht nur Drag Queens, aber auch zum Teil Unternehmer oder andere Kreative, die ich sehr schätze, die ich auch ein Stück weit bewundere, die ich auch gerne in dem, was sie tun, ein Stück weit konsumiere. Aber ich mag da die Augenhöhe lieber.
Ja, Sebastian, bitte.
Bevor wir es gleich zum Abschluss kommen, was mir nochmal unglaublich wichtig ist, auch weil wir ja hier mit Gründerschiff reden und uns potenziell ja sehr, sehr viele Gründungswillige zuhören oder Interessierte, was Betty ja auch nochmal herausgearbeitet hat. Es ist ganz arg wichtig, dass man weiß, was man kann und was man will, aber dass man auch weiß, was man nicht kann.
Mhm.
Nämlich nur dann kann man sich Partner suchen, nur dann kann man sich die richtige Person suchen, zu ergänzen. Und erst dann wird man professionell. Das heißt, nicht versuchen, alles selbst alleine zu machen, alles immer besser zu können, sondern sich auch einzugestehen, ich will das machen, ich kann das und das kann ich nicht und dafür hole ich mir die richtigen Partner ins Boot. Betty hat das vorhin schon gesagt, es bringt nichts, immer alles alleine zu machen. Manchmal braucht man das Kollektiv von ganz vielen Fähigkeiten. Und das ist der Mut, der jeder Gründer braucht, zu wissen, was man kann und was man nicht kann und sich das einzugestehen und dann die passenden Leute zu holen und zu suchen.
Danke für eure Zeit.
Vielen Dank für die Einladung und kommt mal wieder in den Schwarzwald. Ihr wisst ja, wo ihr Betty und uns findet.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank für die Einladung in den Schwarzwald. Wir waren sehr gerne da und können diese Einladung oder Empfehlung nur weitergeben. Die Schlussworte von Sebastian sind im Prinzip die perfekte Überleitung schon zu Rea, nämlich dass es sehr wichtig ist, zu wissen, was man kann und was man nicht kann und sich genau darauf auch zu konzentrieren, also sich auf sich selber zu fokussieren. Das ist im Wesentlichen auch die Kernbotschaft von Rea. Das, was ich als Gründer oder Gründerin mache, das ist das, mit dem ich mich selber verwirkliche und darauf fokussiere ich und konzentriere ich mich.
Auf der heutigen Strecke begleitet mich Rea Scheck. Sie war langjährige Leiterin der Design Thinking Initiative von Georg Fischer Machining Solutions. Sie ist Co-Founderin von New Work City, Spezialistin für Design Thinking mit dem Schwerpunkt auf digitale Lösungen und Strategien. Hallo Rea, schön, dass du da bist und wir uns die Zeit nehmen, ein bisschen über dich zu reden, auch über den Design Thinking Ansatz und über New Work City.
Ich freue mich auch.
Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du?
Also ich bin Rea Scheck, ich bin in St. Gallen aufgewachsen, nahe am Bodensee, Schweizerin, wie man hört. Und bin nach der Kantonsschule schon relativ schnell nach Zürich gezogen für mein Studium. Ich habe an der ETH zuerst Materialwissenschaften studiert und danach aber schon recht schnell herausgefunden, dass Projekte mit Menschen mich mehr anziehen wie die Forschung im Labor. Und habe dann ein Masterstudium gemacht, das nennt sich Management, Technologie und Ökonomie. Ist eigentlich sehr, sehr breit. Und danach habe ich angefangen zu arbeiten, eigentlich schon relativ bald in Großkonzernen. Bin über ein paar Umwege, ein paar Praktikas, bin ich bei Georg Fischer gelandet. und habe zuerst 1,5 Jahre in Schaffhausen gearbeitet als Corporate Strategy Specialist. Habe ich dort mitgeholfen, die Strategie, es gibt so einen 5-Jahre-Strategiezyklus mitzugestalten und auch schon erste Innovationsinitiativen zu starten. Das war so mein Einstieg in Innovation. Danach bin ich nach Genf gegangen, wiederum für 1,5 Jahre zur Division Machining Solutions und habe dort dann die Strategie für die Division betreut und war dann auch so ein bisschen Innovation Champion für Design Thinking, was da schon zum ersten Mal aufgekommen ist. Und habe da so ein digitales Service-Projekt mitgeleitet und bin dann so richtig auf den Geschmack gekommen und musste mich dann entscheiden zwischen ja, meinem beruflichen Fortkommen und habe irgendwie gemerkt, dass mich eigentlich Innovation und einfach die ganze Kreativität, die dabei irgendwie mitspielt, am meisten berührt.
Ja, schön.
Und mich dann so eigentlich mir selbst den Job Design Thinking Leiterin geschaffen und
Wahnsinn.
Dann das 2 Jahre gemacht. Genau.
Gigantisch. Was steckt denn genau hinter diesem Design Thinking Ansatz? Inwiefern hilft der Design Thinking Ansatz, Ideen zu verwirklichen?
Also eigentlich gibt es Design Thinking schon lange, es hat einfach nicht so geheißen. Es haben normale Industrial Designer oder normale Designer haben das schon immer so gemacht. Es geht eigentlich mehr darum, halt eben kreativ und mit einem guten Blick für etwas, was dahinter liegt. Also es geht immer darum, in die Tiefe zu schauen. Ob jetzt das um einen Gegenstand sich handelt, um einen Service oder ein Produkt oder etwas für einen Mensch. Es geht einfach darum, neugierig zu sein. Und dann vor etwa vielleicht 15, ich weiß nicht, 20 Jahren vielleicht sogar schon, ist das ganze Design Thinking so ein bisschen etabliert worden als strukturierte Innovationsmethode, nach denen vor allem IDEO da lange gearbeitet hat. Das ist eine Design Agency in Silicon Valley. Und so ist das eigentlich als Begriff immer wieder so jetzt stärker aufgekommen und hat sich so ein bisschen auch eben in die Geschäftswelt etabliert.
Ja, wunderbar. Wie habt ihr das denn bei Georg Fischer gemacht, beziehungsweise wo findet dort Design Thinking seine Anwendung?
Das war eigentlich so, dass das in der einen Division schon recht lange angewandt wurde, weil man zusammengearbeitet hat mit IDEO und gewisse Probleme eigentlich erst durch IDEO richtig identifizieren konnte und eben kreative Lösungsansätze gefunden hat zu Problemen, die man nie lösen konnte. Und Yves Serrat, der frühere CEO, der ist dann eben CEO von der Gruppe geworden, der war recht Fan davon und hat dann im Rahmen diesen Strategiezyklus gefunden, dass man das jetzt überall einführen sollte und so eben eigene gemeinsame Innovationssprache ein bisschen spricht und erlernt. Und ja, so ist dann das eine zum anderen gekommen und wurde so bei GF dann ausgerollt.
Ja, du hast gesagt, dass dir die Kunden sehr am Herzen liegen und dass dich das eigentlich am meisten berührt, so dieser Design Thinking Ansatz, weil der auch recht kundenzentriert ist. Und jetzt bist du bei New York City. Was macht ihr da genau?
Ja, ich habe den Sprung gewagt, weg von dem Corporate-Umfeld hin in die Selbstständigkeit, ins Start-up-Wesen. Einfach weil ich ja irgendwie was selbst kreieren wollte. Wir sehen noch, ob es Erfolg bringt oder ob es scheitert. Das ist natürlich auch immer ein Risiko, was man eingeht. Aber jetzt bei New York City geht es vor allem darum, so für mich eine Lösung zu finden, weil ich auch gemerkt habe, dass ich nicht wirklich happy bin im Corporate-Umfeld, nochmals die nächsten 30 Jahre zu arbeiten, weil es für mich einfach gewisse rigiden Strukturen gibt, die ich mir anders wünsche für die Zukunft. Und einfach so aus der Idee heraus, dass sich Arbeit ändern muss, dass es überall eigentlich so zum Trend wird, dass Menschen wieder mehr zu sich kommen möchten, vielleicht ein bisschen den Konsum auch runterschalten, ein bisschen mehr zu sich selbst kommen und dann eben halt auch bei der Arbeit sind so viele Menschen nicht mehr engagiert dabei, haben das Gefühl, sie können keinen Einfluss haben, was irgendwie positiv sich auf die Gesellschaft überträgt. Und darauf möchten wir eigentlich eine Lösung finden, dass die Arbeit wieder mehr menschenzentriert, flexibel und transparent wird.
Ja, New Work ist ja auch eine absolute Bewegung. Also ich denke, klar, Corona hat das bestimmt jetzt nochmal befeuert, aber jeder möchte irgendwie seinem Rhythmus auch nachgehen. Ja. Und so kann man ja dann auch wiederum Teams zusammenbringen, um ja auch auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen. Und klar, Strukturen sind wichtig, aber gerade bei Innovation muss man die auch manchmal einfach neu aufbrechen und zusammensetzen.
Genau, ja.
Ja, ihr arbeitet bei New York City mit einem, beziehungsweise ihr kreiert dort einen Marktplatz für Selbstständige und bringt quasi Experten und Projekte zusammen. So ist denn der Sprung in die Selbstständigkeit, war das so deine mutigste Entscheidung? Wie gehst du damit um und was war so der Gedankengang dahinter?
Ja, es war tatsächlich gar nicht einfach für mich. Ich habe das Gefühl, ich war früher viel mutiger, habe mich einfach reingestürzt in alles, was kommt und immer gedacht, es kommt gut. Und dann, wie gemerkt, so auch der ganze Eintritt oder Übergang vom Studium ins Arbeitsleben, das war für mich nicht immer einfach, weil ich sehr schnell viel erreichen wollte, sehr irgendwie auch ehrgeizig dabei war und immer mit sehr viel Elan und Energie, vielleicht ein bisschen zu übereifrig auch zum Teil dabei, habe ich dann wie auch gemerkt, dass ich ein bisschen verbrenne irgendwo durch als Person und also ich muss mich ein bisschen schützen dann mit der Zeit.
Ja.
Und jetzt sind für mich nicht die mutigste Entscheidung. Ich habe das Gefühl, man kommt im Leben oder ich bin immer wieder an Entscheidungen gekommen, die unbequem sind für mich selbst, weil ich mir vielleicht was vorgemacht habe. Gedacht habe, ah ja, ich will unbedingt in Strategy Consulting und dann irgendwie mir plötzlich eingestehen muss, nur weil das alle anderen toll finden, passt das eigentlich nicht für mich. Und sich halt eben einfach die Flexibilität lassen, Dinge wieder zu ändern und einfach gerade zu stehen und den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich schwimme halt nicht mit dem Strom jedes Mal, sondern ich mache das, was sich für mich gut anfühlt und was mir gut tut.
Ja.
Und das muss ich immer wieder üben. Und der Sprung in die Selbstständigkeit war einer der größeren Schritte in die Richtung, ja.
Aber ich denke, das macht ja auch deine Stärke aus, dass du dann die Entscheidung treffen kannst und sagst, jetzt ist es soweit, ich mache was Eigenes, ich verändere mich. Ja. Und ja, ist es denn schwierig, in große Konzerne Innovationen mit einzubringen? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich bin in mehreren so Cross-Industry-Innovationsgruppen und ja, die haben alle die gleichen Probleme, die Menschen, die da zusammenkommen, sich austauschen. Es ist schon nicht einfach, ja, weil es ist irgendwie so die Schwierigkeit zwischen Lehrbuch und wirklich was auf den Boden bringen. Und die Unternehmen haben das Tagesgeschäft, die haben den Druck, die haben Kunden, die haben Dinge, die nicht funktionieren.
Ja.
Und irgendwie da drin Unterstützung zu bieten und gleichzeitig so einen Freiraum zu schaffen, wo eben Kreativität entstehen kann, wo eben Dinge mal ausprobiert werden können, die nicht jetzt gerade das 0815 oder das, was man schon immer so gemacht hat, sind, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und das ist schon sehr, sehr schwierig, die beiden Welten zusammenzuführen.
Ja.
Aber es gibt immer mehr Ansätze, die das irgendwie eben gerade so das Lean Startup Approach halt schneller machen, die Risiken kleiner machen, die Leute mit einbeziehen, Selbstinitiative fördern. Und das sind super Ansätze, um das irgendwie halt nicht zu groß aufzublasen und konkret schnell Ergebnisse zu haben.
Das ist jetzt eine recht persönliche Frage. Wie hast du es denn als Frau in einem großen Konzern wahrgenommen? Ich meine, du bist ja sehr stark, hast das vorangetrieben, die Design Thinking Initiative. Bist du da irgendwie auf Hürden gestoßen oder einfach straight durchmarschiert?
Ja, ich bin wahrscheinlich straight durchmarschiert, weil ich vor allem, ich habe an der ETH studiert, das war schon so, dass ich dort vor allem um Männer war. Das war jetzt für mich nicht irgendwie weiter tragisch. Man lernt irgendwie auch da ein bisschen umzugehen, ein bisschen auch mal eins zurückzugeben, wenn ein Spruch kommt.
Ja.
Aber ich bin über die Jahre eigentlich viel feinfühliger geworden auf Kommentare, auch auf Sprache, die genutzt wird, auf Art und Weise, wie umgegangen wird mit Menschen. Und ich habe einfach schon gemerkt, also bei uns, jetzt bei GF, es war schon so, dass die Frauen extrem in Unterzahl waren, gerade was jetzt so im Senior-Management-Bereich ist. Und das ist für mich nichts Anstrebenswürdiges. Also da habe ich schon meine Probleme mit. Da kann ich mich auch dann längerfristig weniger damit identifizieren, weil ich denke, dass man ein großes Potenzial eigentlich unterschlägt, indem man das nicht aktiv fördert, dass es mehr Frauen gibt.
Ja. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Wie kann man Frauen in solchen Positionen auch einfach fördern?
Ja, da könnte ich jetzt alles und nichts dazu sagen. Ja, ganz ehrlich glaube ich nicht mehr, dass es mit Abwarten sich ändert. Also gerade nicht in den Industrieumfelden. Da habe ich jetzt zu genüg gesehen, da hat man große Fraueninitiativen gestartet, als ich zu GF gekommen bin. Und dann muss ich auch sagen, 5 Jahre später sind die meisten weg.
Okay.
Und das ist schon ein bisschen Armutszeugnis und dann spielen aber verschiedene Gründe, würde ich sagen, da rein. Es ist natürlich auch eine Branche, die halt extrem durch das Ingenieurwesen getrieben wurde, über Jahrzehnte hochgelebt und das ändert sich nicht von einem Tag auf den anderen. Ich denke, wenn man jetzt zentral irgendwo in einer Großstadt sich mit digitalen Lösungen beschäftigt oder so oder irgendwelche Services oder Produkte aus dem Boden stampft, dann ist es schon ein viel diverseres Umfeld, wie wenn man jetzt irgendwo in der Industrie, die sind ja meistens irgendwo ein bisschen in der Pampa, langjährig, traditionell angesessen, dann gibt es halt verschiedene Faktoren, die zusammenführen, dass es halt nicht so einfach veränderbar ist, so schnell.
Ja, Was denkst du, ist denn wichtig in der Innovationswelt? Ist das so das richtige Mindset oder die richtige Methode?
Ja, absolut das Mindset. Aha. Wir haben das damals bei uns unterschieden in drei Kategorien. So die Leute, die denken, ah ja, Innovation, das ist ein Werkzeug, da mache ich die Box auf, nehme das raus, wende es an, fertig. Ja. Und dann die anderen, die denken, ah, es ist einfach ein Prozess, dann fange ich an bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann habe ich die fertige Innovation. Ja, und für uns war das halt schon eben das Mindset, ja, was dann eben verschiedene Levels darin sozusagen beinhaltet. Weil wenn man nicht das richtige Mindset hat, dann kann ich noch so viele Methoden oder eben auch Prozesse anwenden. Ich werde wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen.
Ja, mit New Work City kreierst du ja jetzt quasi was ganz Neues. Wie gehst du denn mit komplexen Methoden um und arbeitest dich da ein?
Ja, das ist irgendwie noch schwierig, weil ich komme schon so aus einem Studium. Das war für mich eigentlich schon immer so, dass ich Themen, die haben mich auch fasziniert. Ich habe die nicht wirklich gekannt, musste mich halt irgendwie einlesen. Aber ich hatte schon auch die Diskussion mit vielen Leuten, dass es heutzutage gibt so viel Wissen, ich kann ja gar nicht mehr alles überall nachvollziehen. Ich kann nicht mehr die Expertin sein für alles. Also muss ich mir fast schon, würde ich sagen, auf Intuition gehen. Also ich spüre recht gut, wo so Momente sind oder wo ich vor allem Gespräche führen kann mit Menschen, die mich weiterbringen. Und ich spüre sehr gut, wie weit ich jetzt mich da selbst einbringen muss oder wo ich einfach mal mich mit jemandem verbinde und dann kann mir die Person einen Ratschlag geben, dann komme ich wieder weiter. Also es ist doch so ein bisschen Mischung zwischen selbst irgendwie neugierig sein, einfach mal YouTube, einfach mal das erste Video reinziehen oder dann halt ein Paper lesen und Gespräche führen. Und so kann man sich sehr vieles erschließen. Ich denke, einfach neugierig bleiben, das ist das Wichtigste.
Und wo kommen dir deine besten Ideen?
Ja, ganz ehrlich, beim Abschalten, nicht beim Arbeiten, also beim Reisen, bei Konzerten, Menschen kennenlernen, mit denen man noch nie zu tun hat, tolle Gespräche führen, wie wir es gerade tun. Die Muße, die Natur, das hilft weiter.
Ja, du hast auch erzählt, dass ihr bei New York City ein sehr, sehr durchmischtes Team seid und eigentlich genauso dieses New Work total lebt. Ihr seid nicht an einem Standort, sondern komplett über die Welt verteilt. Genau. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Ich würde noch gerne mit dir über das Thema Lösungsideen am Markt platzieren sprechen. So, du hast ja schon sehr, sehr viele Markteintritte auch miterlebt und Produktentwicklungen. Was würdest du denn sagen, worauf kommt es da an?
Ich habe schon einige miterlebt, aber noch nicht so viele wirklich erfolgreich. Ja, es ist halt so die Krux zwischen extremem Zeitdruck meistens, Budgetdruck und dann bei uns war es meistens so, wir hatten einen großen Event, mussten das dann groß promoten und dann hintendurch lief natürlich nicht alles genauso, wie es sollte und musste man auch überall Feuer löschen. Ja, ich weiß nicht genau, also man kann es wahrscheinlich nie richtig planen. Man hat nie genug Zeit, man hat nie genug Budget, nie genug Leute, die irgendwie helfen könnten. Aber ich denke, was mich zum Beispiel jetzt bei GF sehr stark eigentlich ein bisschen geflasht hat, auch war wirklich so diese Freude für den Kunden, die extra Meile zu gehen. Und ich denke, wenn man das so wirklich verinnerlicht hat, dann kann man vieles irgendwie überbrücken, was sowieso passiert, so die ganzen Dinge, die dann eben halt unvorhergesehen so passieren. Also so die Freude für den Kunden, so ein bisschen auch so ein Servicegedanken, ja, das hilft bestimmt.
Ja. Eine letzte Frage hätte ich dann noch an dich. Gibt es denn ein Thema, das dich gerade beschäftigt und das du gerne vorantreiben möchtest?
Ja, also ich denke schon für mich im Moment das Thema New Work City, also allgemein New Work, die Veränderung von Arbeit, jetzt gerade mit der ganzen Corona-Pandemie sowieso, einfach irgendwie zu sehen, dass viele Leute ein bisschen zu sich zurückkommen und irgendwie sich ein paar Fragen stellen auch, wenn man eben nicht mehr viermal im Jahr auf eine schöne Südseeinsel fliegen kann, ja, was bleibt dann noch, was habe ich denn um mich herum? Was sind meine Liebsten rundherum, mit was möchte ich mich beschäftigen, was soll von mir übrig bleiben. So.
Ja.
Und das so eben im Arbeitskontext, dass wir mehr an coolen Projekten arbeiten können, mit Menschen, die uns inspirieren, die uns Spaß machen, an denen wir Spaß haben, die uns Freude machen. Ja, und vielleicht idealistisch gesehen ein bisschen auch was sozial Nachhaltiges kreieren. Das ist wirklich für mich so, wo ich mich jetzt im Moment ein bisschen drauf fokussieren möchte.
Klasse. Ich finde es toll, dass ihr das vor allem möglich macht. Ich bin ja dann auch irgendwann fertig mit der Uni und habe mir schon auch überlegt, mich mal irgendwann dann selbstständig zu machen. Aber genau sowas hat mir einfach gefehlt, dass man den Weg nicht alleine gehen muss, da Ansprechpartner hat und ja auch jemanden, der Projekte zusammenbringt, die richtigen Leute zu den richtigen Projekten.
Genau.
Wunderbar. Ja. Danke, Rea, für deine Zeit und den gemeinsamen Tag hier.
Ja, danke dir.
Ja, für mich als junge Berufseinsteigerin ist es auf jeden Fall ein super spannendes Thema, was mir auch in meinem bisherigen Berufsalltag schon des Öfteren begegnet ist. Und ich finde es immer wieder inspirierend, von Frauen zu hören, die entweder selber gründen oder die sich auch in einer männerdominierten Branche oder Position eben durchsetzen. Und für mich sind solche Frauen immer ein Vorbild. In der nächsten Folge der Expedition Querweg beschäftigen wir uns mit den besonderen Herausforderungen der Selbstständigkeit in einem Familienunternehmen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei der nächsten Folge auf unserer virtuellen Wanderung begleitet und bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.